Buddy Talk, Dienstag und dieses Mal nur am Start Simon H. und ich. Und wir haben noch jemand dabei, The Man on a Mission, Henry Graf, seit 100 Wochen angekündigt, seit 2 Wochen immer mehr. Und jetzt hatten wir ihn da und Henry hat uns erzählt, wie er Le Mans gewonnen hat, was er in den letzten Jahren so getrieben hat und vielleicht auch die eine oder andere Anekdote aus 23 Jahre Sportler da sein. Vielleicht die letzten Jahre ein bisschen erfolgreicher wie die Jahre davor, aber auf jeden Fall ein super interessanter Typ. Bleibt auf jeden Fall dran. Er erzählt auch noch ein bisschen davon, oder wir erzählen so ein bisschen davon, wie Jonas Schomburg am Wochenende Südafrika auch gerockt hat. Platz 3, Glückwunsch von meiner Seite. Und wenn ihr die beiden anderen vermisst, Simon Gehr und Mika Not, die werdet ihr diese Woche nicht vermissen müssen, weil es wird noch eine zweite Folge erscheinen, eine Bonusfolge. Und zwar wird Simon zusammen mit Mika und auch dem anderen Simon besprechen. So, ja, eine Art Preview kurz vor Singapur. Also in dem Sinne, bleibt dran, eine Stunde 15 mit Henry Graf und ab geht's.
Nisi, erzähl doch keinen Quatsch, ich bin doch da, auch wenn nur ganz kurz. Aber ich will euch unbedingt erzählen, wer uns heute präsentiert und das ist Koro. Der Frühling steht an und die Tage, an denen wir in kurzen Hosen Rad fahren können, werden immer mehr. Und das ist auch gut so, weil das macht deutlich mehr Spaß. Und so steht auch der Frühjahrsputz an und der betrifft auch die Speisekammer. Ich würde mal sagen, eure Speisekammer braucht mal ein kleines Frühlings-Makeover und dabei unterstützt euch Koro. Und jetzt mal so ein paar Ideen, was da so rein kann. Ich würde sagen, ihr packt rein 3 verschiedene große Kilotüten an Nüssen. Einmal Walnüsse, Cashewkerne und Mandeln. Dann packt ihr eine große 12er-Packung an Proteinriegeln rein. Da gibt's ein paar gute verschiedene. Dann das Übliche, was rein muss. Eine ganz große 5-Kilo-Kiste mit Joule-Datteln. Ich kann noch mal einen Tipp geben. Datteln mit Erdnussmus und Salz oben drüber. Das is it. Das ist mein Snack auf der 1 aktuell. Dann unterstützt euch Koro natürlich auch beim Kochen. Also wenn es nach dem Training schnell gehen muss, macht mal 3, 4, 5 Gläser Pesto rein. Und es gibt auch so eine richtig geile vegane Bolo aus dem Glas bei Koro, das geht auch dann ganz fix nach dem Training. Und dann noch so ein paar gute Snacks für die Couch. Ich kann euch versprechen, Koro enttäuscht euch da nicht. Also macht mal davon allem so ein bisschen rein, weil, wie ihr wisst, ohne Mampf kein Dampf. Und je besser der Mampf ist, desto mehr Dampf gibt es auch am Rad. Also koro.com, das ist euer Place to be für den Frühjahrs Makeover eurer Speisekammer und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, euch da einfach mal durchzuklicken, weil es gibt über 1000 Produkte, alles in Großpackungen, was für uns Ausdauersporttreibende sowieso das Paradies ist und dann gebt ihr im Warenkorb noch den Code BUDDYTALK ein und dann gibt es 5% auf unseren Nacken. Und außerdem muss ich meinen Pflichten als euer liebster Triathlon-Nachrichtensprecher noch nachkommen, weil es werden immer mehr Rennen und am Wochenende war der Ironman Südafrika. Und da gab es erfreuliche Nachrichten aus deutscher Seite. Anne Reischmann hat das Frauenrennen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Anne, vor Marta Sanchez und Katrin Gresbøl-Christensen aus Dänemark. Laura Jansen wird 4., Jana Uderstadt 6., Henrike Güber 8. Magnus Ditlev gewinnt in einer Zeit von 7 Stunden 44 das Männerrennen vor Maarten van Riel und Jonas Schomburg. Jonas Hoffmann wird 4. und Florian Angert 9. Timo Schaffeld wird 15. Sven Wies auf Platz 20 und Lukas Schnödewind auf Platz 22. Und wir haben mal nachgefragt, was Anne Reischmann zu ihrem Rennen zu sagen hat und auch bei Jonas Hoffmann haben wir mal angeklingelt, wie er seinen Tag erlebt hat. Hier kommen die 2 Sprachnachrichten von Anne und Jonas und dann geht's direkt in die Folge mit Henry Graf. Wir hören uns am Freitag. Viel Spaß bei der Folge. Let's go.
Hallo Simon und hallo an alle, die gerade zuhören. Ich melde mich aus Südafrika, um genauer zu sein, aus einem Nationalpark von einer Safari, was wir sozusagen als kleine Belohnung noch nach der Reise geplant hatten. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich mit dem Rennen mega zufrieden und überglücklich mit dem Sieg. Ja, es lief eigentlich von Anfang an ganz gut. Ich hatte ein gutes Schwimmen und es ist ein bisschen ungewohnt, weil ich mich in den Tagen vorher auch richtig wohl gefühlt habe, im Meer zu schwimmen. Normalerweise ist es eher so gegenteilig. Ich bin nicht so die begeisterte Freiwasserschwimmerin, aber in Südafrika irgendwie hatte ich mega Freude an den Wellen und da einfach reinzurennen und wieder versuchen zu Bodysurfen. Und Joel musste mich da ein bisschen dran erinnern, dass es zwischendurch ja auch noch normales Schwimmen gibt und nicht nur rein- und rausrennen. Aber ja, so bin ich eigentlich relativ positiv in das Schwimmen gestartet und habe mich wohlgefühlt und viel mit Jana Uderstadt zusammen die Gruppe angeführt. Klar, 7 Minuten sind immer noch 7 Minuten auf die Spitze, aber ich war eigentlich genau in der Gruppe, in der ich sein wollte. Und auf dem Rad habe ich mich erstmal nicht so gut gefühlt. Ich habe ein bisschen muskuläre Probleme gehabt, aber irgendwie sind die dann im Laufe des Rennens besser geworden, was ein bisschen komisch ist. Aber ja, ich glaube, ich habe nach und nach meinen Rhythmus da gefunden, was mit dem starken Gegenwind auf der ersten Rundenhälfte und dann auch dem starken Rückenwind auf der zweiten und dem ganzen schlechten Belag gar nicht so einfach war. Also es war echt anspruchsvoll und in der dritten Runde war es dann auch echt mühsam, die Wattwerte irgendwie hochzuhalten und ja, versuchen auch weiterhin aerodynamisch auf dem Rad zu sitzen. Meine Schultern tun auch richtig weh von den ganzen Löchern, die man ausgleichen musste. Ja, und gegen Ende der dritten Runde habe ich dann Martha vor mir gesehen. Das hat mich so ein bisschen wieder aus einem kleinen Tief rausgeholt und war nochmal ein Ziel, was ich ja fokussieren konnte. Und dann nach einem schnellen Wechsel, schneller als Jonas Schomburg, da habe ich mich mega gefreut, dass das so geklappt hat, bin ich dann auch ziemlich schnell angelaufen, um Martha einfach unter Druck zu setzen. Ja, es war allerdings zu schnell, weil ich bin hinten raus echt richtig eingegangen und musste ziemlich kämpfen, die letzten 25 Kilometer, ehrlich gesagt. Also es hat sich nicht besonders schön angefühlt, aber ich glaube, den anderen ging es recht ähnlich. Es ist einfach früh im Jahr und ich und ich vermute viele andere auch, haben das Rennen ein bisschen anders vorbereitet als sonst. Ein paar lange Einheiten fehlen einfach noch und das bemerkt man halt dann, ja, gegen Ende von so einem langen Tag. Aber ja, umso schöner, dass es zum Schluss gereicht hat und da in den Zielkanal abzubiegen und sich feiern zu lassen als Erste war richtig besonders und freue mich schon ein bisschen wieder aufs nächste Rennen. Aber ehrlich gesagt, meine Beine sind noch nicht imstande, wieder einigermaßen gerade zu gehen. Das braucht, glaube ich, noch ein paar Tage und die nehme ich mir jetzt aber auch und dann ja, mal schauen, wo es hin ist, dann als nächstes geht. Bis dann!
Hallo liebe Buddy-Talk-Hörerinnen und Hörer, ich möchte euch kurz meine Eindrücke zum Ironman Südafrika schildern. Also zuerst mal erschien es besonders schwierig zu sein, gesund an die Startlinie zu kommen. Es hat doch einige Athleten mit Magenbeschwerden oder Lebensmittelvergiftungen vor dem Rennen getroffen. So auch unter anderem den Vorjahressieger Rasmus Svenningsen. Auch ich hatte etwas Probleme vor dem Rennen, aber anderer Art. Und zwar habe ich beim Schwimmtraining 2 Tage vor dem Rennen bei einer Rollwende in ein Loch getreten, weil mehrere Fliesen an der Wand gefehlt haben und mir eine kleine Wunde unterm Fuß zugezogen, konnte aber glücklicherweise starten. Shit happens. Zum Renntag. Es war so, dass der Wind doch eine große Rolle gespielt hat in meinen Augen und dadurch das Schwimmen schon sehr, sehr wellig war. Und hinzu kam als besondere Herausforderung, dass wir 2 Runden schwimmen mussten und dadurch dann in der 2. Runde einmal durch das Age-Group-Feld durchschwimmen mussten, was das Schwimmen sehr unübersichtlich gemacht hat. Vom Rennverlauf war es so, dass es eine kleine Spitzengruppe mit den ehemaligen Kurzdistanzlern gab und danach dann eigentlich fast alle Favoriten in der großen Verfolgergruppe aus dem Wasser gekommen sind, in der ich mich auch wiedergefunden habe. Auf dem Rad war es sehr beeindruckend, wie Magnus Detlef gefahren ist und ja, konstant sein Tempo durchgefahren ist und im Prinzip ja, dem Rennen auf dem Rad ganz klar seinen Stempel aufgedrückt hat. Aber auch die anderen beiden Jungs, die auf dem Podest gestanden haben, also Maarten van Riel und Jonas Schomburg, haben sehr hohes Tempo angeschlagen und dadurch das Feld ordentlich auseinandergezogen. Hinzu kam natürlich, dass durch den rauen Asphalt und den starken Wind das Rennen sehr, sehr hart war auf dem Rad, teilweise sehr zäh war für alle Athleten und ja, so das Feld ziemlich in die Länge gezogen wurde und anders als bei den ProSeries-Rennen im letzten Jahr es keine großen Radgruppen gab, sondern eigentlich nur kleine Gruppen oder viele Athleten auch allein unterwegs waren. Also war es bei mir zum Beispiel auch so, dass ich relativ lange in einer vierköpfigen Gruppe unterwegs war und dann ab Kilometer 130 auch alleine. Und man kann schon sagen, dass das Rennen nach dem Radfahren vorentschieden war oder entschieden war, weil auch die ersten drei Athleten dann beim Laufen keine Schwäche gezeigt haben. Und von daher blieb mir dann nichts mehr anderes übrig, als ja, bis auf Platz 4 vorzulaufen, worüber ich aber sehr glücklich bin, weil es auch gleichzeitig die Qualifikation für die Ironman WM in Nizza bedeutet. Also für mich unterm Strich ein gutes Rennen und sicherlich auch aus deutscher Sicht mit dem Sieg von Anne Reischmann bei den Frauen und einem sehr, sehr starken Ironman-Debüt von Jonas Schomburg.
Gut. Da muss man nochmal nachfragen. Ich habe tatsächlich heute mit Simon telefoniert und dann musste ich aber kurz auflegen, was geklingelt hat. Und ich auch, ja, eigentlich habe ich kein Paket erwartet. Bin dann so nichtsahnend zur Tür geschlappt und auf einmal stand die Polizei vor der Tür und die hat mich gefragt, ob ich der Fahrzeughalter des Kennzeichens XY bin. Und war tatsächlich mein Suzuki, also mein Fahrzeug. Und dann hat sich herausgestellt, dass meine Freundin, die Michelle, im Halteverbot geparkt hat. Und das wohl gar nicht so leicht war, das zu ermitteln, wo ich wohne, weil das ja über Suzuki auch läuft, das Auto. Aber irgendwie haben die es geschafft, dass die dann vor meiner Tür standen. Und ich dachte dann schon, keine Ahnung was, ich muss dann kurz Simon wegdrücken, was jetzt da für eine Strafe auf mich zukommt. Aber zum Glück haben die, ja, waren die super nett und haben gesagt, ich soll es einfach umparken. Und man muss aber auch zur Verteidigung von Michelle sagen, dass diese Typen von der Stadt, die haben einfach die Schilder heute erst aufgestellt und ab heute ist gesperrt. Also ich bin dann gestern auch noch vorbeigefahren und da stand noch nichts. Und jetzt, deswegen haben die, glaube ich, dann auch nichts gesagt. Also ich konnte das Auto umparken und war alles easy, aber ich war schon kurzzeitig mal in Schock, so habe ich irgendwas
Krass.
hab
Ja,
ich
aber
irgendwie Scheiße
also
gebaut habe.
ich hätte auch gar nicht gedacht, dass wegen einem Auto im Halteverbot dann direkt die Polizei bei einem extra klingelt und so. Also hätte ich jetzt auch gar
Ja,
nicht gedacht, irgendwie.
ich glaube, die hätten es halt, sie haben gemeint, sie hätten es sonst abgeschleppt,
Ja, genau,
weil
ich hätte halt gedacht, dass die es dann, wenn, dann einfach entweder abschleppen oder halt nicht, aber keine Ahnung.
ja, die haben sich da zum Glück die Mühe gemacht und das
Ja.
ermittelt. Also ja, es ist gut ausgegangen.
Ich überlege mir gerade, wie kommen wir da jetzt wieder raus und auf die richtige Fährte.
War das dein erster Encounter mit der Polizei in deinem
Ja,
Leben?
krass.
Nee.
Ja, ich glaube schon. Also so im
Deine
direkten
größte
Kontakt mit
Straftat bis jetzt.
ich überlege gerade, aber tatsächlich ja. Also was so Autosachen anging, habe ich sonst noch nichts veranstaltet. Ja.
Ja, kaum verlobt und dann, naja.
Stimmt, ich darf ja gar nicht mehr Freundin. Darf man noch Freundin sagen? Ich muss jetzt Verlobte sagen.
Verlobt
Kaum
und
verlobt, macht die mit dem
dann macht
Auto,
die dir
was sie
direkt so Faxen da.
will,
Ne?
ne? Ja, ich habe es dann natürlich auch gleich vor der Polizei so gesagt, so, oh, ich weiß gar nicht, wo das Auto steht. Also wusste ich ja wirklich nicht. Das hat meine Freundin da umgeparkt. Und so, ja, gute Ausrede, bla bla. Aber die waren gut drauf. Also ich glaube, da hatte ich nochmal Glück. Oder wir. Nee, aber tatsächlich schwierig, jetzt hier irgendwie eine smoothe Transition zu finden. Aber ich dachte, es ist ein guter Einstand, um hier zu entschuldigen, dass der Simon heute nicht da ist, um sozusagen zu symbolisieren, dass wir uns ausgetauscht haben heute, telefoniert haben, aber dass er jetzt beim Podcast nicht dabei ist. Aber stattdessen haben wir uns einen anderen Gast ins Boot geholt. Also Nils ist wie immer mit dabei. Und Henry Graf, diesmal sitzt er uns wirklich in Person gegenüber, nicht nur mit meinem Account.
Ja.
Sondern Henry Graf ist in persona hier vor Ort.
Ja, freut mich auf jeden Fall, auch im Buddy Talk das erste Mal zu sein. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich war ja schon ein paar Mal, hab schon ein paar Mal mit Simon in seinem alten Podcast geschnackt.
in der Muskelmeisterei, aber Simon ist ja per Transfer gewechselt und da schließe ich mich jetzt heute an. Ja, und bin mal gespannt, was ihr noch so zu erzählen habt.
Ach krass, du warst auch Teil von unserem Ablösepaket. Das ist halt dann doch so ein Rattenschwanz, so ein extra nochmal, den man dann so mitnimmt.
Ja, das ist wie wenn so Leute ihr ganzes Team noch mitbringen irgendwie. Oder so Trainer, ihren Co-Trainer und Athletiktrainer und so.
Ja, aber ich meine, wer Weltcup gewinnt, ne, und Vierter in der Serie, der kommt nicht mehr alleine, der hat auch ein ganzes Gefolge, der darf sich das noch aussuchen.
Ja, leider im Triathlon noch nicht ganz, ne? Aber mal gucken, vielleicht irgendwann.
Ich würde auch sagen, nach diesem Jahr jetzt, nach deinen ersten zwei Rennen, komme eher ich bei dir mit als du bei mir.
Naja, also, ja, gut. Ist natürlich bei dir eine schwierige Situation, aber du hast ja auch noch ein paar gute Erfolge gefeiert. So ist ja nicht. Also, ja. Manche Sachen habe ich da auch noch nicht erreicht. Oder werde ich wahrscheinlich oder vielleicht auch nie erreichen. So ein U23-WM-Titel wird schon schwierig.
Ja, wir werden sehen. Also, ich meine, du hast noch ein Jahr. Wir können ja dann später in der Folge einen kleinen Ausblick aufs Jahr machen. Aber da bist du natürlich dann jetzt auch in der Zwickmühle für die Hörer, um die da mitzunehmen. Wenn man in Henrys Situation ist und, sage ich mal, schon sehr gut bei der Elite auch in der WTS-Serie dabei ist, kann man sich natürlich aussuchen, okay, mache ich noch U23 oder gebe ich mir das Grand Final, also das Serien-Highlight sozusagen. Und da kann man natürlich dann schon sagen, okay, Punkte und Preisgeld ist entweder man geht so fürs Preisgeld oder für die Punkte.
Ja, also einerseits muss man natürlich schon mal sagen, ist das im Triathlon ja schon mal ein bisschen komisch, dass ich bin 23 seit dem 4. Januar und bin trotzdem dieses Jahr noch, darf ich noch bei der U23-WM starten, was ich auch nicht so ganz verstehe, ehrlich gesagt. Also eigentlich ist es irgendwie eine U24, aber gut.
Ja, ja.
Und andererseits, ja gut, ich meine, es wird halt meine letzte Chance und Grand Final kann ich wahrscheinlich noch öfter starten. Man muss eh schauen, wie die WTCS-Saison so läuft. Und es gibt natürlich aber auch andere Kandidaten, die machen da das klassische Double, wie letztes Jahr schon der Sebastian Wernersen, der dann die U23-WM und dann zwei Tage später nochmal das Grand Final mitgenommen hat. Und ich glaube, hier Kollege Bitardos hat in Namibia auch schon gesagt, dass er das durchaus überlegt, oder Kolkmann und so. Aber ich glaube, dafür bin ich noch nicht, I'm not built for that. Also ich glaube, da muss ich mich schon entscheiden, leider.
Was, der ist letztes Jahr irgendwie dann Freitag U23 gestartet und dann irgendwie Sonntag noch bei der Elite?
Ja, also die U23 war, glaube ich, immerhin schon am Donnerstag, die war recht früh, und dann am Sonntag aber halt nochmal die Elite. Also ich meine, es sind halt zwei olympische Distanzen, so, das ist schon hart.
Aber hat es funktioniert?
Aber gut. Ja, ich glaube, der war eigentlich beide Male ungefähr ähnlich von seiner Leistung. Also ich glaube, Laufzeit war beide Male fast exakt gleich. aber gut, die Norweger, ja, der schrubbt halt auch ordentlich was an Volumen weg. Dann geht das, denke ich, schon mal eher. Ja, und so ein Bitardos oder so traue ich das auf jeden Fall auch gut zu, ne? Also, ja.
Ja, der Wernersen dachte sich so, ja, Donnerstag, nicht gut genug, versuche ich nochmal Sonntag.
Ja, aber wie ist denn das? Also ich meine, es ist ja immer so ein Rattenschwanz dran, ne? Also der muss ja auch 30 Tage vorher melden oder 4 Wochen vorher. Mhm. Und wenn er ja dann nicht startet, dann kriegt er ja Probleme, ne?
Also kann ja gut, ich meine, es war jetzt am Ende von der Saison, oder Grand Final ist natürlich immer am Ende. Und wenn du jetzt sagst, ich mache danach vielleicht gar nichts mehr, ich weiß nicht, ob Wernersen letztes Jahr noch was danach gemacht hat, dann kannst du ja theoretisch auch einfach immer noch in der Woche abmelden und dann kassierst du halt eine 30-Tage-Sperre. Aber wenn du nichts machen willst, ist auch egal. Oder du stellst dich halt an die Startlinie, startest halt und steigst halt irgendwie aus nach dem Schwimmen oder so, kannst du ja theoretisch auch machen, wenn du da bist. Also geht schon irgendwie, ne?
Ja.
Findet man schon Wege.
Freunde macht man sich dann zwar keine, aber
nee. Ja gut, nimmst halt dann jemanden den Startplatz weg, wenn du das so machst.
Andererseits ist es auch so beim norwegischen Verband immer noch mal anders als bei uns Deutschen. Also ich glaube, dass man das bei uns durchbekommen würde überhaupt. Ich glaube, da würdest du kein grünes Licht von Thomas
bekommen. Wenn ich damit bei Thomas ankommen würde, Alter,
ja. Kannst du direkt mit dem Rechtsanwalt antanzen. Der musste alle Paragraphen kennen.
Ja, ja, ja. Nee, ich glaube, die Doppelmeldung würde ich, glaube ich, echt nicht durchbekommen.
Ja, ist halt auch immer die Frage. Ich meine, man muss ja auch der Typ sein, vom Kopf her sich auf beides vorzubereiten, ne? Also ich kann mir halt auch
Ja.
vorstellen, ich meine, wenn jetzt das Donnerstagrennen wirklich gut klappen sollte und von mir aus seine Medaille dabei rumspringt, dann sich nochmal hinzustellen und es 2 Tage oder 3 Tage später nochmal zu wollen, ist halt auch speziell. Also ich meine, dass die Norweger da irgendwie ein bisschen bekloppt sind und irgendwie Blumi ja auch 2 Tage nach Olympia noch irgendwie 30 Kilometer auf dem Laufband abschrubben muss, dass das nicht normal ist, ich glaube, da kann man einen Haken setzen. Aber das selber so hinzubekommen, also ich hätte es mir überhaupt nicht vorstellen können.
Ja, ich meine, kommt noch dazu, ist natürlich nicht bei allen so, aber jetzt bei uns in Deutschland, dass wir normalerweise dann Sonntag, wenn halt dann das Männerrennen ist, auch noch eine U23 WM-Staffel haben, die man dann eben halt auch eigentlich verpassen würde. Was natürlich auch schade ist, weil wir da ja eigentlich auch immer eine ganz, ganz gute Mannschaft am Start haben und Staffel ja auch irgendwie Spaß macht. Ja, deswegen, also bei mir wird es dann dieses Jahr entweder Grand Final oder halt U23 WM plus Staffel noch.
Ja, wahrscheinlich hängt es jetzt vom Saisonverlauf ab, ne?
Ja, voll. Also, wenn ich jetzt irgendwie im WTCS-Ranking 15. bin oder 20., keine Ahnung, dann werde ich auf jeden Fall nicht das Grand Final machen. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie schon nochmal mich relativ gut halte, und da gibt es dann natürlich dann schon nochmal für die Gesamtwertung von der WM auch nochmal ganz gute Preisgelder und so, wenn du da Richtung Top 10 so kommst, denke ich. Und punktetechnisch ist natürlich ein Grand Final auch viel wert, wobei Punkte jetzt auch nicht immer dann so wichtig sind. Aber ja, muss man sich da nochmal überlegen, hat ja noch relativ viel Zeit.
Ja, gibt viele Faktoren. Aber wir sind jetzt hier schon eigentlich viel zu tief drin. Ich glaube, wir müssen mal
Ja.
einen kleinen Schritt zurückgehen.
Direkt voll reingenerdet hier.
Ja, damit wir ja auch alle mitnehmen. Da würde ich sagen, übernehme ich mal hier den Part von meinem Namensvetter und zoom mal so ein bisschen raus und stell dich erstmal vor oder lass dich selbst vorstellen. Ja, inzwischen haben es vielleicht auch ein paar mitbekommen. Du bist inzwischen ja auch schon, ja, ich würde sagen, sehr erfolgreich. Ich bin natürlich sehr nah dran, deswegen bekomme ich immer alles mit. Aber man muss wirklich sagen, Henry hat sich inzwischen auf der Kurzdistanz schon sehr etabliert. Also durch seine Juniorenjahre sehr erfolgreich gewesen, vor allem hinten raus. Dann jetzt in die U23. Er ist 2 Jahre jünger als ich, also ist jetzt in seinem letzten U23-Jahr. Aber hat eben auch letztes Jahr schon gezeigt ich glaube, letztes Jahr war dein erstes WTS, oder? WTCS in
Genau,
Hamburg.
ja.
Ja, eigentlich so der klassische WTCS-Debüt-Zeitpunkt in Hamburg für uns Deutsche, weil wir da 7 Leute auf die Liste bekommen. Und du warst auch direkt 15., glaube ich. Also auch echt ein starkes Ergebnis. Und genau, dann auch mit dem Weltmeistertitel am nächsten Tag in der Staffel, gute Weltcup-Ergebnisse. Vierter in Rom? Ich weiß nicht mehr ganz.
Genau, ja.
Vierter, ja. Und dann auch nochmal Staffelgold bei der U23 WM
Silber war es,
und
ne? Aber
Silber.
ja.
Naja, stimmt.
Ja.
Ja, auf jeden Fall insgesamt schon sehr, sehr gut dabei. Und aus meiner Sicht ist da auf jeden Fall auch noch richtig Potenzial nach oben. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Ich kenne all deine Werte eigentlich. Ich habe schon viel mit dir trainiert und weiß auch, du kannst ja auch später mal darauf eingehen, was du so trainierst. Und das ist vom Umfang her, ja, ich glaube, da würden sich viele. Ja, ich glaube, viele würden es gar nicht glauben können, wie viel du so läufst zum Beispiel oder was da ansonsten noch so abgeht. Von dem her starte ich mal rein mit der Frage, wann war der letzte Weinabend in
Ja,
Südafrika?
okay. Jetzt
vor dem WTS in Abu Dhabi?
werde ich hier direkt in die Ecke gestellt, ja. Nee, tatsächlich, ich habe schon jetzt nach Liwa habe ich kein Tropfen Alkohol getrunken,
Für eine
tatsächlich.
Woche jetzt.
Nee, also auch nach dem Rennen direkt halt, oder ja, keine Ahnung,
Davor oder
egal.
was dann? Ne?
Nee. Nee, davor auch natürlich auch nicht.
Ja, aber ist es so ein
Nee.
Ding von dir? Also Wein?
Nein, nein, ich habe, nein, ich, keine Ahnung. Die Triathleten, ich sage mal so, es sind ja schon viele Triathleten, sind ja meiner Meinung nach vielleicht schon so ein bisschen überprofessionell manchmal. Und denken halt auch, sie würden tot umfallen, wenn sie mal irgendwie einen Schluck Alkohol trinken oder so. Und ich würde mal sagen, dass ich das jetzt vielleicht nicht ganz so eng sehe wie manche andere. Aber dass ich da jetzt irgendwie jetzt immer andauernd so viel trinken würde, also das stimmt natürlich so auch nicht. Aber ja, ich habe zum Beispiel halt in Abu Dhabi, oder vor Abu Dhabi in der Rennwoche, ich war vorher in Südafrika noch. Und dann war ich, glaube ich, das war dann halt Montagabend, war ich noch essen mit meinem Vater. Und ja, da habe ich dann zum Beispiel auch nochmal irgendwie ein Glas Wein oder zwei getrunken. Aber halt auch, also wirklich nicht viel. Aber es war halt in der Rennwoche und manche finden das halt dann schon sehr erstaunlich, sag ich mal. Aber ey,
das kam nur gut in Namibia, weil du, ja. Ich glaube, über irgendwas gequatscht und du meintest, so Sonntagabend warst du noch gut bei einem Weintasting. Und dann
am Freitag.
Freitag, ja. Genau, und da war Lasse so eine Woche noch vor Abu Dhabi und dann kam so, nee, Montag war ich schon auch noch mal.
Ja, genau. Nee, aber hat ja anscheinend nicht geschadet. Also.
Ja, als
wobei, man weiß ja nie,
Als ich mit Triathlon angefangen habe, haben wir immer kollektiv einen Tag vorher zwei Bier getrunken, damit man besser schlafen kann. Und das ist so von oben herab, wurde das so diktiert. Also da konnte man gar nicht Nein sagen.
Ja, krass. Ja, ich glaube auch halt über die letzten Jahre gerade, also ich meine, man hört es ja auch immer aus dem Radsport und so, dass es halt schon alles viel krasser, nochmal reglementierter ist und die Leute eigentlich alle sehr, sehr, sehr professionell unterwegs sind und da gar nichts anbrennen lassen, was ja mit Sicherheit an sich auch gut ist. Aber ich denke, so ab und zu kann man auch mal, muss man jetzt auch nicht immer so ganz genau alles nehmen oder hinschauen. Und wenn man halt mal Bock hat, kann man auch mal ein bisschen was genießen.
Ja, am Ende
hat für mich immer gut funktioniert.
Am Ende muss die Birne passen, ne?
Ja, genau. Ja.
Ich wollte gerade sagen, Lockerheit. Letztendlich ist, glaube ich, das so Typsache. In manchen gibt es sicherlich viel, dass sie da 100% sagen, okay, niemals Alkohol oder immer früh ins Bett oder halt nie mit Freunden unterwegs weggehen und bla bla bla. Alles 100% Fokus auf den Sport. Und dadurch werden die vielleicht auch so gut, weil es denen dann viel gibt und sie denken, sie geben so das letzte Prozent auch noch dafür und deswegen stehen sie dann so voller Selbstvertrauen am Start. Aber da gibt es halt auch andere Typen, die vielleicht das brauchen, dass sie da sich nicht so selbst kasteien und ab und zu mal lieber so ein bisschen da rausgehen aus dem ganzen Triathlon-Zirkus oder Sport-Zirkus halt, ja, um da langfristig halt durchzukommen, ne? Also insgesamt ist es ja schon, je nachhaltiger, desto besser, je konstanter, desto besser. Und wenn du dafür ein, zwei Mal ein bisschen Distraction brauchst, so, ich glaube, dann tut dir das nur gut.
Ja, genau. Genau, mein Vater hat mir bei dem Wein dann nur erzählt noch, der war ja auch früher Triathlet, hat mir noch erzählt von der Karen Smyers, weiß nicht, werden wahrscheinlich nicht so viele kennen, aber eine sehr erfolgreiche Triathletin aus den 90ern, glaube ich. Ich meine, auch mal auf Hawaii sogar gewonnen, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und hat dann auch nur irgendwelche Stories erzählt, wie die sich teilweise am Abend vorm Rennen da auch noch ordentlich einen eingeschenkt hat. Und hat dann auch fest darauf bestanden, dass es auf die Lockerheit im Kopf ankommt. und die Verkrampften, die würden es dann am Ende nicht reißen. Aber ja, das will ich jetzt auch nicht so hundertprozentig unterschreiben, aber genau, das ist auf jeden Fall da eher so die Devise dahinter.
Aber du erzählst was ganz Interessantes. Das verfolgt dich ja auch in jeder Übertragung. Deine Eltern waren beide Triathleten.
Ja, ja genau.
Also gab gar keinen Weg dran, vorbeizukommen.
Ja, also gut, das war jetzt eigentlich gar nicht so, dass es so krass gepusht wurde oder so. Aber irgendwie war es halt schon gut. Ich habe, glaube ich, mit 4,5 Jahren bei uns in der Stadt meinen ersten Kindertriathlon gemacht. Was ich natürlich mir mit 4 jetzt nicht selber überlegt habe, ich mache mal Triathlon. Aber dann bin ich tatsächlich relativ lange erstmal nur geschwommen und habe halt, ich habe schon ab und zu manchmal noch so Kindertriathlons oder sowas gemacht, so zum Spaß einfach, was auch schon immer ganz, ganz gut funktioniert hat. Und dann habe ich halt irgendwann, hat meine Schwester dann schon ein bisschen mehr Triathlon gemacht und die hat mich dann nochmal mitgenommen ins Lauftraining. Und dann habe ich halt mal angefangen, hier Deutschlandcup mal zu starten, aber eigentlich jetzt ohne großes Triathlon-Training, also bin ich eigentlich hauptsächlich immer nur geschwommen noch zu der Zeit. Und dann irgendwann erst, als ich dann quasi 2018 hatte ich dann die Chance, mich für die Jugendolympischen Spiele zu qualifizieren. Und da bin ich dann voll auf Triathlon umgestiegen. Aber es war jetzt nie so, dass jetzt meine Eltern das da irgendwie so gepusht haben oder so. Also ich hatte schon immer das Gefühl dann irgendwann, dass mein Vater dann schon sich gedacht hat, ah, wäre eigentlich schon geil, wenn er Triathlon macht auch. Oder dass er sich schon gedacht hat, ja, der Junge könnte wahrscheinlich schon ganz gut sein. aber trotzdem war das eigentlich immer alles relativ entspannt.
Ja, ich glaube, aus der Elternperspektive hat er sich wahrscheinlich einfach gedacht, boah, jetzt noch 2 Jahre in der Schwimmhalle an einem Wochenende, so ja, dann ja, lieber Triathlon. Es geht dann in dem Alter eine Stunde vorbei, ja, dann ist man draußen an der frischen Luft. Das macht ja auch mehr Spaß zuzugucken.
Ja, ja. Ja, also Schwimmen, das ist echt diese Wettkämpfe da, das ganze Wochenende und so. Da musst du als Eltern musst du ja auch noch Kampfrichter machen.
Also stoppen, genau.
Ja, da musst du noch schauen, dass sie da die Wenden richtig machen, die Kiddies und so. Also, nee, also da hätte ich auch nicht so Bock drauf, bin ich ehrlich.
Oh, ich war diese Woche auch am Samstag den ganzen Tag in der Schwimmhalle gestanden. Das war der erste Deutschlandcup von den Junioren und Jugend und das war in Halle und diese Schwimmhalle, wirklich, da hat es auch so 30 Grad drin gehabt. Mhm. Da war dann ein Schwimmen, da haben die sich erstmal tot gekloppt, ich hatte es in der Story drin.
Ja, ja.
Hey, irgendwie so 20 Leute pro Bahn, wenn du, ja, also wenn nicht so mehr. Und schlimm, hier, deine Schwester war doch auch dabei.
Ja, genau, ja.
Kurz Hallo gesagt. Ja. ja, und dann war ich war wirklich, als ich da rausgegangen bin, ich glaube, ich war von 12 Uhr bis 18.30 Uhr war ich da drin und ich war da so überkreuzt gesehen, als ich da raus bin.
man wird da auch immer so müde irgendwie, finde ich, und dann kriegt man Kopfschmerzen irgendwann. Diese Luft da ist einfach nicht geil. Das einzige Geile war, als wir noch so richtig jung waren auf den Schwimmwettkämpfen, haben wir uns da immer halt alle zusammen hingesetzt und irgendwie zu 8 auf unseren Nintendos Mario Kart gezockt und auf die nächsten Starts gewartet. Das war dann schon geil. Aber als man dann ein bisschen älter wurde, irgendwann hast du auch gar keinen Bock mehr, dein ganzes Wochenende in so einer Schwimmhalle rumzuhängen. So.
Ja, geil. Und so richtig Nudeln so aus einer Tupperbox.
Campingstuhl, ja, genau. Natürlich. Ja, so lief das dann immer. Und, ja, genau. Aber genau, meine kleine Schwester, ist meine Halbschwester, die startet jetzt auch ein bisschen Deutschlandcup und so. Und ist auch ganz witzig, die ärgert das aber immer, weil die heißt halt nicht so wie ich. Also die heißt mit Nachnamen Büscher. Und dann sagt ihr immer, dass sie das voll nervt, weil sie will ja immer, dass Leute wissen, dass sie meine kleine Schwester ist.
Ja, süß. Ja. Kann so oder so sein. Also
ja.
Kann auch nervig sein. Also ich hatte ja auch meine Schwester im Sport. Franka war ja auch lang dabei. Und das ist dann halt schon auch, da wirst du nur auf dieses Geschwisterding reduziert. Also das kann dann auch echt nerven. Also immer dann alle Interviews zu zweit oder, ja gut, also vor Ort geht es dann schon meistens noch, aber ist dann eher auch so, wo ich glaube, am meisten habe ich auch eher so dieses Interview und Verband und Zeitung, das wird dann alles immer in dieser Geschwisterschiene auf, ja, seid ihr euch nahe und freut ihr euch für den anderen mit und natürlich so.
Ja, genau, und die macht sich auch eh immer, glaube ich, schon teilweise ein bisschen viel Druck, dass sie dann immer denkt, die will dann auch unbedingt gerne Triathlon richtig erfolgreich machen, sag ich mal, und so. Und ja, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn es ein bisschen entspannter bleibt.
Ja. Was ich aber trotzdem immer faszinierend dann finde, ist, dass ihr dann so als Schwimmer, also ich habe ja tatsächlich nie einen Schwimmwettkampf gemacht, bin ich bis heute stolz drauf, dass ihr dann unter so einem Setting trotzdem immer so gute Zeiten schwimmen könnt. Also du hast ja auch echt ordentliche Zeiten im Becken stehen. Ich dachte mir immer so, boah, wenn ich da jetzt irgendwie um 8 Uhr in der Früh einschwimme und um 18 Uhr am Abend noch so 800 Meter knall, so, da kann doch eigentlich nichts Gutes dabei rauskommen, wenn man jetzt mal so logisch denkt.
Gut, das war dann auch manchmal so, ne? Also, wenn du dann da deine 4, 5 Starts oder mehr teilweise am Tag gemacht hast und dann irgendwann Sonntagabends waren noch die 400 Kraul und du hast dich nur gefragt, ey, was habe ich mir beim Melden gedacht? Und hast dich verflucht, dein eigenes Ich vor einer Woche, was entschieden hat, noch die 400 Kraul Sonntagabend zu schwimmen. Und das war dann auch oft nicht mehr gut, ne? Aber
ja,
keine Ahnung. So, an sich funktioniert das schon ganz okay. Gut, aber wir schweifen schon wieder übel ab hier.
Ja, das stimmt. Aber gut, ja, gut, dass der Gast hier selber den roten Faden beibehält. Wir waren beim Schwimmen, das heißt, Henry kommt vom Schwimmen auf jeden Fall auch. Wir haben letzte Woche hatten wir Hannes da zu Gast.
Das ist immer anderes Kaliber.
Aber ich würde trotzdem sagen, um das Schwimmthema abzuhaken, darfst du jetzt auch noch, du darfst dir 2 oder 3 Strecken aussuchen und darfst auch nochmal deine Zeiten droppen, weil die ja auch auf jeden Fall sehr konkurrenzfähig sind, vor allem für einen Triathleten. Da bist du richtig ja.
Mach mal 200 Kraul, jetzt nach Levin. Also gefühlt, oh, wir haben da drauf geguckt, knapp unter 2 Minuten bist du schon geschwommen, oder?
Ja, ich glaube, Levin war schon knapp unter 2 so. Ich glaube, der Kolkmann ist sogar 1,57 so geschwommen. Manche haben schon vermutet, dass das Becken vielleicht ein paar Zentimeter zu kurz war, keine Ahnung. Nee, ich glaube, 200 Kraul habe ich jetzt gar nicht so eine krasse Zeit stehen. Ich glaube, 1,57 oder so. Ich glaube, so für die Triathleten ganz interessant, 1500 Kurzbahn bin ich mal 16,09 geschwommen.
1,04 Pace ungefähr, 1,05.
Genau, ja. Und ansonsten war ich tatsächlich früher sogar Rückenschwimmer. Meine Hauptstrecke war 200 Rücken. Und ich bin mal die 100 Rücken bin ich auch mal in 59 geschwommen und die 200 Rücken in 207. Aber mit dem Hannes kann ich zum Beispiel zum echt nicht ganz mithalten. Also der hat ja da so brutale Zeiten teilweise schon rausgehauen. Das ist schon krass.
Ja, das stimmt. Aber gut, wir sehen, Schwimmen läuft. Ich meine, du bist eigentlich ja immer vorne mit dabei im Triathlon. Und dann war eigentlich auch langsam so der Punkt, wie du sagst, 2018, da haben wir uns dann, glaube ich, auch kennengelernt. Wobei 2017 schon wahrscheinlich so ein bisschen.
Ich glaube, 2018 nicht erst.
So richtig, 2018, ja. Genau, und da bist du eigentlich mehr auf Triathlon gegangen. Ich weiß auch noch am Anfang so, da hieß es immer, wir haben es letztens mit den Babylern auch gehabt, auf dem Rad, haltet euch fern vom Graf. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt zu jetzt so, bleibt ja beim Graf dran. Also die Lernkurve war steil auf dem Rad.
Ja gut, man muss halt sagen, damals, ich bin halt quasi wirklich ohne Training, also ohne wirkliches Radtraining in den Deutschlandcup gegangen. Und dementsprechend bin ich halt auch gefahren. Also ich glaube, das war damals wahrscheinlich schon kein schlechter Rat. Und ja, aber wurde dann schon mit bisschen mehr Radtraining auch dann schon relativ schnell besser, denke ich. Oder jetzt über die Jahre.
Warst du da auch schon so groß? Also du bist ja, ich schätze mal 1,95 sowas die Richtung?
Ich bin jetzt 1,98 oder knapp 1,98. Ja, ich war damals auch schon relativ groß. Aber ich bin dann so um die Zeit, so mit 15, 16, 17 bin ich tatsächlich nochmal relativ viel gewachsen. So, ja.
Ja, weil ich meine, so in deiner Größe auf dem Fahrrad, das sieht halt auch immer brutal aus, ne? Also ich meine, guck mal, wenn die halt irgendwie 18 sind, oder was war 2018, 6 Jahre zurück, also ja, 16, ist ja so 16, 16 17. Ja. Und dann manche sind noch irgendwie so 1,65 und dann steht einer daneben.
Ja, das ist, ja, genau, das ist manchmal schon wild. Und damals war ich auch noch ein bisschen schmaler als jetzt.
Ja, okay, breit und bist du ja auch noch nicht.
Ja, aber damals war ich schon sehr, sehr dünn halt. Wenn man halt sehr viel wächst und so.
Da waren so die Knie noch das dickeste so am Bein.
Nee, und auch ganz witzig, meine erste DM tatsächlich, also das war nochmal 2 Jahre vorher, 2016 in Nürnberg damals, bin ich tatsächlich auf dem 25 Jahre alten Rennrad von meiner Mutter noch gefahren. Das war damals für sie Maß angefertigt, glaube ich sogar. Das hat dann bei mir auch nicht so richtig gut gepasst. Aber lief damals auch auf dem Rad nicht, also da wurde ich ordentlich durchgereicht.
Ja, war dann auch so 26 Zoll und so?
Ja, das geil. War 26 Zoll Räder. Das hatte auch noch, das war so ein goldenes Prinzip hier und das hatte sogar noch so goldene Mäntel auch. Also auch so ultra alte Mäntel, dass wir die nicht wenigstens mal gewechselt haben. Ja gut, aber ja, das bin ich dann nur in dem Jahr gefahren und im Jahr danach gab es dann ein neues Rad.
Ja, das ist eigentlich so Brad Sutton-Schule, oder? Haben wir doch gelernt beim Beatados. Der hat erzählt, dass man wenn man die erste Mitteldistanz macht bei Brad Sutton, muss man das auf so einem alten Rennrad, auf so einem Stahlrad machen. Da darf man kein Zeitfahrrad nehmen und kein Carbonfahrrad. Und er hat damals, glaube ich, seine erste Mitteldistanz in Weichsee gemacht, glaube ich, gegen Fred und Sam Long. Und ich glaube, er ist sogar noch Dritter geworden. Also
mit einem Stahlbike.
Ja.
Also krass.
Komplett verrückt. Also es ist halt auch so wirklich so eine Machtsache, glaube ich, von dem Brad Sutton. Also der ist ja so ein brutaler Patriarch und hat die so voll im Griff. Das ist das ist verrückt, ja.
Ja, aber kann man ja ruhig auch mal sagen an vielleicht ein paar, weiß ja nicht, wer bei euch alles hier so zuhört, aber wenn ein paar Jüngere zuhören, so, ihr müsst echt nicht irgendwie zu früh in so ultra teures Material oder so investieren. Ja, ich meine, erstens wächst ihr eh raus und zweitens braucht man das auch eigentlich nicht, wenn man stark genug ist, sag ich mal so.
So sieht's aus. Und dann kommt irgendwann sowieso irgendein Radsponsor, der einem so viele Räder hinstellt, dass man auch zu Schrott fahren kann.
So ist es, ja. Also,
ein Schelm, der Böses dabei mal, denkt. Ne?
Ich habe mal mit dem Pro-Sport-Manager von Canyon länger gequatscht und er meinte nur so, also Tim Melier ist so top-notch, der am meisten Räder zerstört hat und dahinter kommt Henry Graf.
Ja, ich habe da schon einen ganz stabilen Rekord aufgebaut.
Ja.
Ja, aber jetzt tatsächlich schon seit über einem Jahr, also seit dem schwarzen Tag in Katera vor ziemlich genau einem Jahr, was ja jetzt auch am Wochenende war, das Rennen, ist tatsächlich bei mir alles heile geblieben. Ja,
das Video ist wirklich wild. Ist der Rahmen gebrochen, oder? Oder die Sattelstütze? Du bist ja draufgesprungen genau, und einfach kaputt.
Da ist halt einfach voll weggebrochen.
Viele Hörer werden jetzt hier so sagen, ah, den haben wir hier zu Gast.
Ja, aber das war tatsächlich wohl so, dass ich halt damals, muss irgendein Schaden halt schon vorher gewesen sein, beim, keine Ahnung, Transport oder so, den ich halt übersehen habe. Ja, und dann habe ich halt anscheinend ein bisschen zu hart meine 80 Kilo auf schon beschädigtes Rad drauf gewuchtet. Ja, und dann hat es leider nicht mehr so ganz gehalten. Also nicht mehr so ganz, halt gar nicht gehalten. genau.
Ja. Nee. Und dann standst du da, ne?
Ja, also ich habe da selber nicht so richtig gecheckt, was da eigentlich passiert ist im ersten Moment.
Dein Gesichtsausdruck war so gut. Also ich musste so lachen, ich habe den Livestream geguckt. Also einerseits dachte ich, oh Mann, so, das kann nicht wahr sein, aber andererseits musste ich auch so lachen, weil du hattest mal wieder so viel zu lange Haare.
Ja, ja, ich habe mich danach auch so geärgert, weil ich dachte mir so, Junge, jetzt habe ich hier so einen Clip von mir, der geht so übelst viral, auch übers Jahr kamen immer mal nochmal irgendwelche Reels wieder hoch und hatten wieder so ein paar Millionen Views und so. Und ich dachte mir nur so, Junge, und ich sehe wirklich aus wie der größte Trottel, Alter. Da sprießen so überall diese Haare aus dem Helm raus. Sehe wirklich so, dann noch diese geschockte Reaktion und so, bitte, so, das war schon irgendwie unangenehm, aber gut. Mittlerweile kann ich ja zum Glück andere Schlagzeilen machen.
Gab es dann so, ja, gab's dann so einen Dude, der dich immer verlinkt hat, damit noch jeder sie gesehen hat, dass du es bist?
Ja, schon ab und zu, ja. Also wurde ich schon immer mal, oder mir haben es auch immer mal wieder halt Leute geschickt, also teilweise auch Leute, die ich irgendwie schon, mit denen ich seit der Schulzeit keinen Kontakt mehr hatte oder so, und dann schicken die mir aus dem Nichts auf einmal das Video und fragen irgendwie, was denn da passiert, und ich dachte mir halt auch immer nur so, ja, man sieht's doch irgendwie, oder? Also, aber ja.
Ja, das ist so ein bisschen wie bei Mika gewesen, wo der da den Zielstolperer gemacht hat.
Ja, ja, genau, und auf einmal ist es in der Bildzeitung.
Sowas geht halt inzwischen so viral einfach.
Mhm. Wie bei Taylor Nipp letztes Jahr mit dem Video von hinten.
Wo sie gestürzt ist?
Ja.
Beim Zeitfahren? Bei Olympia?
Nee, wo sie in Singapur Magenprobleme hatte, sag ich mal. Nett ausgedrückt. Oder war es in Singapur, in Dubai?
Nee, Dubai, ja. Das später, glaube ich.
Dem Kameramann vermitteln wollte, dass er sie nicht von hinten filmt. Und dann dieser Clip aber komplett viral gegangen ist.
Ach krass, das sage ich gar nicht so, das ist an mir vorbeigegangen. Falscher Algorithmus. Ja, ich hätte jetzt gedacht, die hat sich doch hier bei Olympia zwei oder dreimal hingelegt, beim Zeitfahren.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen...
Das ist gefühlt hier, wenn es dieses Eurosport Watts oder wie das immer hieß, wo so diese Shortclips, das ist wahrscheinlich immer noch eins davon.
Ja, und da war halt leider dieses Jahr oder letztes Jahr das olympische Frauenrennen auch nicht unbedingt Werbung. Ich meine, die Triathletinnen oder Triathleten haben ja eh immer ein bisschen den Ruf, schlechte Radfahrer zu sein. Und dann waren natürlich leider auch beim Frauenrennen echt sehr schlechte Bedingungen und einige Stürze. Und ich glaube, da sind auch einige Clips ein bisschen durchs Internet gegangen, was jetzt nicht unbedingt so Werbung war. Aber da war auch ein krasser von der einen Ecuadorianerin, wo die da so übelst um die Kurve geschossen ist. Also so komplett heftig rausgeflogen ist. Also das war dann auch schon einfach ein bisschen lost, muss man leider sagen. Aber ja, im Endeffekt ist es halt echt immer so, dass da mehr die Fails irgendwie mal wirklich Aufmerksamkeit kriegen, halt leider, als irgendwelche normalen Schlagzeilen so. Aber gut, so ist es halt. Ist ja so irgendwo ist überall auch ein bisschen so.
Gut, aber vom Zeitpunkt her haben wir, um wieder den roten Faden aufzunehmen, haken wir die Fails ab und kommen mal zu den Highs. Du hast schon gesagt, Youth Olympic Games, das war ja dann 2018. Da warst du, glaube ich, Sechster oder so?
Oder ja, Neunter war ich. Neunter,
genau. Neunter. Ja. Genau, also schon mit relativ wenig Training auch ganz gut und natürlich wahrscheinlich auch eine mega coole Erfahrung.
Auf jeden Fall, ja.
Die waren in Buenos Aires damals, ne?
Genau, Buenos Aires, also ja, war schon krass, so ein bisschen ziemlich weit weg von zu Hause und so, und dann war das damals sogar auch richtig mit quasi kleinem olympischen Dorf, also schon relativ groß aufgezogen. Ich muss sagen, danach habe ich mir so ein bisschen gedacht, dass ich gefühlt da fast noch so ein bisschen zu jung war irgendwie, um das alles so richtig mitzunehmen oder aufzunehmen. Also es gefühlt alles eher so ein bisschen an mir vorbeigegangen gefühlt. Aber war trotzdem auf jeden Fall richtig cool und war für mich schon so, würde ich sagen, so das Ding, wo ich so richtig ja, Feuer für den Triathlon irgendwie entwickelt habe. Mir schon so gedacht habe, oh, ich hätte schon Bock, da das richtig zu verfolgen, so, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch so ein bisschen mitverfolgt. Und 2019, ein Jahr später, haben wir uns dann, glaube ich, das erste Mal so angefangen zu battlen.
Ein bisschen, ja, aber wenig direkt, ja. Stimmt, in Berlin tatsächlich ein bisschen.
Berlin, ja. Und hier bei diesem Qualifier da.
Stimmt, stimmt, ja.
Aber da hattest du auf jeden Fall auch noch nicht genug auf dem Rad trainiert, sage ich mal, um mit Fernmitteln da gegen mich zu kämpfen.
Ja, das war, ich glaube, ich bin in dem Winter so einmal die Woche so eine Stunde Rolle gefahren.
Ja.
Gut, ich war dann auch noch im Trainingslager noch auf Mallorca und so, das hat dann schon noch mal ein bisschen was gebracht. Aber für den Hänseleiter hat es damals noch nicht ganz gereicht.
Noch nicht ganz.
Aber war das Finals, wo du mit Patrick auch in der Vorberichterstattung warst? Genau,
richtig, ja.
Ah, krass, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, ja, Patrick hat die Hawaii gewonnen und hat da schon gesagt, du bist der Mann der Zukunft. Ey, krass, ja, genau, das ist schon so lange her, so 6 Jahre her.
Da ist Patrick Lange eben, der kommt ja aus Darmstadt ursprünglich und ich war dann auch in Darmstadt und starte auch immer noch für Darmstadt in der Bundesliga. Und der hat dann gesagt, komm, ich mache nochmal einen Abstecher auf die Kurzdistanz oder Sprintdistanz. Also ich fand es eigentlich auch echt eine ziemlich coole Aktion, sich dem zu geben. Und genau, das war eigentlich damals schon ganz cool, mit ihm da zusammen im Team zu starten als amtierender Ironman-Weltmeister. So. Also ja, war nicht schlecht.
Genau, das war 2019 und dann warst du eigentlich so, von da an warst du eigentlich auch so Teil des Kaders, ne? Also Teil des DTU-Kaders. Ab da warst du dann eigentlich auch voll, würde ich sagen, integriert bei den Triathleten und warst bei allem dabei und hast eigentlich so den typischen Kurzdistanzweg, den ja ich auch gegangen bin und viele andere vor uns, so durchgemacht. Das heißt Junioren-EM, Junioren-WM. Also Junioren-EM war auf jeden Fall das Highlight, glaube ich, bei dir da. In Kitzbühel hast du gewonnen.
Ja.
Junioren-WM war dann eher nicht so das Highlight. Da muss man kurz sagen, also das ist eigentlich auch eine gute Story, wie du da wirklich das Feld komplett zerlegt hast im Schwimmen und Radfahren. Und ich glaube, du bist mit 45 oder 50 Sekunden alleine vorne abgestiegen, also bei einer Junioren-Weltmeisterschaft, das muss man sich schon mal geben. Und dann aber komplett eingebrochen. Und am Ende, wie viel da warst du? 35?
Ich glaube 31 oder so.
Ja.
Ja, ich habe das auf dem ersten Kilometer, habe ich das schon verloren. Nee, da habe ich voll, da hat es mir so übelst krass in die Bauchmuskeln reingezogen, so. Womit ja öfter mal auch ein paar Triathleten, glaube ich, Probleme haben beim Laufen. Da konnte ich halt gefühlt kaum noch atmen irgendwie. Und ja, das war schon sehr bitter damals, weil ich da schon mir schon dachte, so am Ende vom Radfahren, so, boah, eigentlich, das muss ich doch jetzt wirklich nach Hause bringen. Aber gut, ja, passiert halt, ne, würde ich mal sagen. Aber war auch in Katera. Also Katera ist tatsächlich bis jetzt kein guter Ort für mich. Und irgendwann musste ich auf jeden Fall auch nochmal hin, um damit nochmal abzuschließen.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber wie hat sich denn das entwickelt, dass du, also ich meine, es zieht sich ja durch. Ich meine, wir sprechen jetzt von 2020. Le Vin war ja auch irgendwie in die Richtung, dass du beim Schwimmen Gas gibst und auf dem Rad halt einfach dich nicht umguckst und das Ding halt durchziehst. Und es ist ja dann doch auch, wenn du in so einem Rennen bist, häufig kleine Gruppen durchkommen und du es ja schon auch drauf anlegst, da Gas zu geben, obwohl, und ich meine, wenn man jetzt auch Le Vin ja sieht, du hast ja eigentlich den Kick, ne? Also du hast ja auch die Geschwindigkeit im Laufen, du musst es ja theoretisch gar nicht machen, aber du machst es halt trotzdem und es ist ja irgendwie, also ist das bewusst so? Also es ist eine Taktik dahinter?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, grundsätzlich, ich war natürlich dadurch, dass ich auch vom Schwimmen kam und so, schon immer ganz guter Schwimmer so. Und dann irgendwann so nach den ersten 1, 2, 3 Jahren Triathlon habe ich dann auch so gecheckt, so als ich es dann auch mehr trainiert habe, boah, ich glaube, ich bin eigentlich auch echt ein ganz guter Radfahrer. oder wo ich dann mal die ersten Leistungstests auch in Leipzig ganz gut gefahren bin oder so. Und ich meine, im Endeffekt so ist, ich kann schon auch gut laufen, aber es gibt schon auch immer viele Leute, die auch echt gut laufen können. Und ich denke mir halt immer so, ja, wenn man das schon vorher möglichst gut aussortieren kann und da die Gruppe eher klein hält, ist es für mich schon auf jeden Fall besser. Und dazu ist es, glaube ich, auch für mich halt immer besser, wenn die Rennen einfach möglichst schnell oder möglichst hart sind für alle. Und ja, ich meine, jetzt man hat es jetzt gerade wieder gesehen, am Wochenende war Europacup Katera, dann ist halt eine 45-Mann-Gruppe gewesen nach 2 Runden. Und dann rennen da halt am Ende, keine Ahnung, 15 Leute in 30-30 oder schneller in einem Europacup. Also es ist halt schon krass, da gibt es schon viele Jungs, die da durchaus Laufpotenzial eben haben. Und ja, es ist, deswegen glaube ich, ist das schon immer noch für mich auf jeden Fall der beste Weg, irgendwie Rennen zu machen. Versuchen, das von Anfang an möglichst klein zu halten. So, ja.
Aber ich meine, du ziehst es ja auch alleine durch, ne? Also wenn du niemanden hast.
Ja, gut, ich meine, im WDCS ja, okay, geht das, dann, denke ich, kaum.
Dann los nicht. Rausschwimmen ist ja wahrscheinlich auch schwierig, aber...
Ja, genau. Und auf dem Rad fahren die Jungs da auch nochmal ein bisschen andersrum, das merkt man schon. Aber ja, muss man mal gucken, was jetzt das Jahr noch so bringt. Gibt ja dieses Jahr, glaube ich, auch ein paar schwierigere WTCS-Kurse. Also der Kurs in Italien, Ende Mai, Anfang Juni ist das Rennen da auf Sardinien, soll recht hart werden. Dann Karlsbad ist ein harter Kurs, was ja dieses Jahr auch ein WTCS-Rennen ist. Und Weihai, das Rennen hat ja auch echt einen harten Anstieg immer drin. Also ja, bin ich schon mal gespannt, weil es gibt schon ein paar Jungs, die da, glaube ich, auf jeden Fall motiviert sind. Gerade jetzt ein Kolkmann oder so, der jetzt in Lier war, auch war auf jeden Fall auch. Oder ein Mikolo und so, die gute Schwimmradfahrer sind. Also mal gucken, ob wir es nochmal schaffen, dieses Jahr da vielleicht mal eine Gruppe auch ordentlich durchzukriegen. Wäre natürlich schon ganz cool.
Bist du eigentlich auch öfter in Leipzig gewesen, Nils, bei diesen Tests? Von der DTU?
Ja. Also ich glaube, ganz früher 2-mal und dann irgendwann, als ich in Saarbrücken gewohnt habe, ist es ja immer auch mit einer ewig langen Reise verbunden. Und da war ich dann, glaube ich, nur noch 1-mal, vielleicht auch 2-mal, ich weiß es gar nicht. Aber halt, ich meine, ich bin ja 2012 aus der DTU raus. Aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich das auch 6 Jahre gemacht. Ich weiß gar nicht, also ich bin natürlich die Generation, die jetzt sagt, damals sind wir noch 4x4 Kilometer gelaufen. Und ich glaube, der Radtest ist immer noch der gleiche. Und ich meine, das war schon auch, dass sich viele dann auch bewusst dagegen entschieden haben, weil das war gefühlt so die erste Wettkampfbelastung in der Saison. Wenn du halt überlegst, 4x4 Kilometer und ich glaube, wir sind dann auch, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube, auch hochgerechnet auf 5 Kilometer wären es dann 5,10 gewesen, die letzte Stufe so ungefähr. Ich meine, das Laufband ist ja tendenziell dann doch auch eher schneller. Und dann bist du irgendwie...
Ich glaube 301, 302 ist die letzte Stufe.
Was ist das? 4,5, nee, was sind das dann? 4,75 oder 4,5 Meter pro Sekunde?
Nee, das ist 5,25.
Stimmt, 5,25, genau. Dann ging es bei 4,5 los und dann immer 0,25 ist eine Stufe, was ja ungefähr so 10 Sekunden pro Kilometer sind. Wenn man halt überlegt, du läufst halt dann... 3-0 irgendwas, 3-15, 3-25 und 3-35 dann von mir aus die erste Stufe. Mhm. Das war schon auch immer Nahtoderfahrung. Also ich habe die letzte Stufe auch nie geschafft. Ich glaube, ich bin nur bis 3 oder 3,5 Kilometer gekommen. Und ich meine, ja, man sollte ja nur, um deine Schwelle zu bestimmen, aber doof gesagt, du bist du bist so lang gelaufen, bis du Kreuz gesehen hast. Und dann bist du halt immer noch, dann hast du ja so eine Schwelle vor den Augen. Also du musst dann irgendwie noch genau 2 Kilometer durchmachen oder 3,5. Also wenn du wirklich irgendwo anders abbrichst, dann ist es ja wirklich schwarz geworden. Also habe ich auch erlebt. Also ich selber nie, ich konnte das halt in so Situationen nicht. Aber es war schon irgendwie immer crazy.
Ja, das ist bei uns zum Glück echt ein bisschen entspannter geworden.
Ja, ich glaube, mittlerweile ist man auch einfach weiter und hat auch, dahingehend gesehen, dass, also für was, ne? Also, doof gesagt, du musst ja dann doch nur diese Schwelle bestimmen, aber es war halt früher dann ja auch, ja, also wie gesagt, das war so der erste das erste Aufeinandertreffen in so einer Situation, dass man, ja, wieso, es machen zwei Tests irgendwo und dann wird es miteinander verglichen. Und es hat auch schon immer so eine gewisse Wertigkeit gehabt. Also es ist, und es hatte auch, danach hast du eine Auswertung bekommen, in der irgendwie deine Trainingszonen drin standen und du hast dich eigentlich auch nie dran gehalten.
Nee, die sind auch immer
viel. Ja, also stimmt. Das ja, genau, wenn du dann irgendwie rauskommst, hättest du irgendwie immer deine Grundlagen in irgendwie 3,45 laufen müssen, so deine ruhigen Dauerläufe. Ja, ja. Stimmt.
Ja. Ja, das Problem ist, dass die halt so auf Läufer zugeschnitten sind, diese Auswertungen. Mhm. Wenn du, klar, wenn du nur läufst, kannst du mit unserem Motor als Triathleten natürlich, könntest du theoretisch im GR1 schon immer unter 4 Minuten laufen. Aber in der Wirklichkeit ist es ja komplett utopisch, weil du ja sonst energetisch komplett am Limit bist mit 3 Sportarten am Tag. Aber ja, inzwischen ist es ein bisschen humaner, wie Henry schon gesagt hat. Aber die Tests an sich sind schon auch immer noch hart. Also.
Obwohl, wie ist denn, ja, auf jeden Fall. Obwohl, bei euch ist ja jetzt der Schwimmtest noch dazugekommen, oder? Ihr schwimmt doch so eine 4x400 Meter, glaube ich, oder? So ein Stufentest.
Genau, ja. Ja. Und genau, noch ein 50 Meter Sprinttest. Und
der ist, ja, der ist geschenkt.
Halt. Ja, gut, aber so ein 50er, ich finde, das zieht sich auch echt mächtig hinten raus irgendwie. Wenn du so richtig sprintest, das kann schon auch richtig wehtun irgendwie, finde ich.
Der ist ja auch vor den 400ern.
Ja, genau. Da kommt Jandina erstmal dann eine Stunde lang nicht mehr unter 2 Laktat. und nee, und dann
fahren aber er lässt es auch genau jedem wissen.
Ja. Mehrmals. Ja, deswegen dachte ich, sage ich das jetzt mal hier, dann muss er es nicht mehr erzählen. nee, kleiner Spaß, schöne Grüße natürlich.
Ja, dann sprecht ihn gern drauf an, er redet da bestimmt gern drüber, wie viel Laktat er bilden kann.
Nee, das kann er schon ganz gut. Nee, genau, und dann haben wir noch den Radtest. Das sind halt 5 Minuten Stufen und immer 30 Watt mehr. Und ich finde, gut, wenn man den nur über die Schwelle fährt, dann geht's voll, aber wenn du den Richtung Ausbelastung fährst, da ist der schon auch echt brutal hart. So. Und mittlerweile machen wir dann theoretisch noch einen V2-Max-Test.
Auf dem Rad auch?
Mhm.
Auch so eine Rampe dann?
Genau, ja, ist halt ein bisschen angenehmer als der Lauftest dann nochmal hinten raus.
Ach, du machst dann im Laufen gar nicht diesen
V2-Max-Test? Nee, den habe ich jetzt eigentlich nie mehr gemacht, weil es ist dann schon sehr viel alles.
Ja, nee, wir sind nämlich früher immer, du bist abends angereist, am nächsten Morgen gab es diese, also erstmal war Wiegen, dann hast du gefrühstückt, damit die Werte besser sind und dann hast du diesen Medizincheck, dann hast du halt diesen Stufentest und nachmittags hattest du diesen Vita Max und dann ging es auf den Weihnachtsmarkt und am nächsten Morgen dann diesen Radtest und dann halt nach Hause. Boah, und es war so richtig, so allein dieser Vita Max Test nach dieser Vorbelastung am Vormittag mit diesem Stufendings. Und dann irgendwie abends nochmal, oh, irgendwie 15 Minuten einlaufen und dann irgendwie, ich meine, wie lange dauert der Test? So 5, 6 Minuten immer. Es waren ja 30 Sekunden und dann 0,25 Stufen. Boah, das war so richtig Überwindung. Also so richtig so nochmal.
Ja. Nee, ist echt eklig. Also für, das ist auch der Test dann für manche, die vielleicht schon mal ein Video davon gesehen haben oder so, wo die Leute dann quasi so beim halben Stolpern vom Laufband gezogen werden, weil es so schnell ist, dass sie die Beine gar nicht mehr so bewegen können oder weil sie so blau sind. Genau. Ja, aber zum Beispiel beim Wiegen dieses Jahr, oder dann wird ja auch immer Fettmessung gemacht und so. Das ist bei mir dieses Jahr auch übel ausgefallen. Also ich traue den Daten da auch nicht immer so ganz.
Habe ich aber auch nie.
Ja, aber also da auch nochmal als kleine Message, wegen solchen Sachen müsst ihr euch auch nicht zu krass stressen. Also ich glaube, bei mir hat dieses Jahr die Zange 12% und diese Maschine, wo man sich noch draufstellt, die das dann irgendwie da über diese Elektroden misst, hat sogar 15% gesagt. Was? Ja, also. Ja,
also das kann ja wohl
nicht Vino sein. Ne? Der Vino, ne? Der Vino. Der ist ehrlich.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber andererseits, wenn es so wäre, wäre vielleicht auch nicht schlecht, dann kann ich ja mal locker noch 5, 6 Kilo Fett verlieren oder so. aber keine Ahnung. Ja, muss man sich nicht so krass stressen wegen sowas.
Ja, aber ich glaube, da geht es ja in die richtige Richtung. Also ich glaube, früher war das noch viel brutaler, dass irgendwie eine Gewichtszahl irgendwie was bedeutet hat. Also mittlerweile ist es halt kackegal. Genau. Mittlerweile muss man auch nicht mehr sich alle 2 Wochen wiegen oder jede Woche und das war am besten noch vor der ganzen Mannschaft. Und das ist ja eigentlich erstmal eine gute Entwicklung, ne?
Ja, genau, grundsätzlich ist es schon so. Ich meine, im Endeffekt muss halt jeder für sich auch individuell irgendwie rausfinden, was für ihn so funktioniert und so. Und es gibt natürlich auch immer noch welche von der alten Schule,
Die jetzt, die
Beispiel Jonas
mittlerweile auch
Schomburg.
unter 8 Stunden Ironman machen.
Genau, die da schon noch ein bisschen anders drauf sind und da eher noch Richtung Low Weight gehen. Scheint ja dann teilweise auch zu funktionieren. Aber ich denke, die gesündere Alternative ist es schon, da jetzt nicht so zu krass sich runterzuzehren auf irgendein Gewicht, was man erreichen will. Aber ja, schon eindrucksvoll, was der Schombi da gezeigt hat am
Ja,
Wochenende.
O-Ton Simon war, als der mit 6 Gels losgelaufen ist, wusste er, dass er noch ein bisschen was vorhat.
Ja, tatsächlich, Schombi hatte, also wir reden hier Jonas Schomburg,
Ja.
falls jemand es nicht mitbekommen hat, Chronistenpflicht, damit wir da jetzt ein bisschen reingehen, Südafrika am Sonntag, 3. Platz. Und hat mir letzte Woche noch geschrieben, er macht nach 10 Kilometer, denkt er, er wird aussteigen, weil er hat, mit der Verletzung ist er sich noch nicht ganz sicher. Aber ja, genau, also als er dann mit 6 Gels bewaffnet da rauskam, das habe ich übrigens von Hannes weitergeleitet bekommen, es war nicht mein Take an der Stelle. Props an Hannes. Als er da bewaffnet aus der Wechselzone gelaufen ist, da wussten wir, er hat mehr vor.
Ich habe ja übrigens die ganze Zeit erwartet, dass er Bianchi fährt. Und als der ist ja ein Scott-Fahrrad gefahren und er war im Bild und ich habe mal gedacht, ey, können Sie jetzt endlich mal Schomburg zeigen? Und bis ich gecheckt habe, dass es der Schomburg ist, der da vorne fährt. Also ich meine, der hat es ja in guter alter Henry-Manier halt auch einfach von vorne gemacht. Und ich glaube, nach 90 Kilometern wurde er dann geschnappt von Van Riel und Magnus. Aber
Ich glaube, Magnus kam, glaube ich, von hinten und hat den Martin dann
genau.
mitgenommen. Und dann kamen die dann doch relativ zügig vorbei und da konnte Schombi dann auch nicht mehr mitfahren und Martin dann auch nicht mehr.
Ja, also,
Überraschenderweise, fand ich.
ich meine, so ein bisschen zu hinterfragen war das halt schon, dass Schombi auf den ersten 16 Kilometern Martin direkt eine Minute
Ja,
gedrückt
also
hat.
am Anfang hat er brutal, der ist ja auch gefahren wie der Detlef am Anfang, ne?
Ja, genau,
Ja,
anstatt
ja.
halt irgendwie zusammenzufahren.
Ja.
Gut, Riddle hat halt leider noch in der Wechselzone sich da irgendwie verlaufen, sonst wäre der vielleicht auch noch dabei gewesen. Und dann hätten die da vielleicht ein bisschen gemeinsame Sachen machen können.
Aber der hat auch eher
Aber
so wie der gefahren ist, weiß ich jetzt nicht, ob der so eine
ja,
Hilfe da
gut, stimmt,
gefahren
der hat ordentlich kassiert. Das war doch, fand ich ein bisschen überraschend eigentlich. Aber ja, Schombi hatte da auf jeden Fall gar keinen Bock zu warten auf irgendjemand. Hat er erstmal den Kurzdistanzgang eingelegt, denke ich. Ja, und hat dann da erstmal ordentlich Alarm gemacht. Witzigerweise, er hat mir auch noch geschrieben gestern. Warte, ich muss mal kurz gucken, aber ich glaube irgendwie sowas wie, ja, ist nicht so schwer, ITU ist schwerer, hier ist relativ leicht, hat er gesagt. Genau. Er hat gesagt, ITU ist eindeutig härter.
Okay, ja.
Er ist ja auch was Wahres dran. Also komplett verneinen kann man das ja nicht.
Ja, gut, ich denke, es ist auch Typsache irgendwie, ne?
Ja.
Also für manche ist halt das eine härter, für manche das andere. So, kann man jetzt nicht so ganz pauschal sagen, würde ich jetzt mal einfach so sagen.
Ja.
Ja,
Ja. Ich meine, Chombi, der
wobei
hat halt so
Schomburg.
heftige Lebenskilometer auch einfach.
Ja, genau. Also der ist übrigens auch hier schon als Gast vorgemerkt. Früher oder
Ja,
später
genau.
muss der hier auch mal
Kannst
aufschlagen.
sagen, wir reden ja seit
Wenn
4 Wochen
viel.
über ihn. Hey, jetzt performt er
Ja.
hier noch.
Ja. Also ich meine, für mich wäre so ein Ironman jetzt mit Sicherheit nicht leichter.
Das ist ja mehr als deine Wochenkilometer, die
Ja,
da waren.
genau. Also ich glaube, das würde ich nicht packen. Oder packen vielleicht schon, aber auf jeden Fall nicht so wie Schombi.
Obwohl, was ich ja am allergeilsten. Habt ihr das Rennen gesehen? Oder so ein bisschen?
Ein bisschen,
Habt ihr
ja.
den. Also, ich habe ja
Ich
noch
habe nur den
gewartet, bis
Tracker
er im Ziel
verfolgt.
war. Ich muss sagen, was wirklich geil war. Also, wie die zu dritter nebeneinander, alle drei
Ja,
mit Laktataugen, irgendwie nicht sie noch abschlagen. Da sitzen die zu dritt nebeneinander, keiner redet miteinander. Irgendwie Schombi macht ja von Riel, tätschelt den irgendwie noch so auf der Schulter. Und die haben halt alle so einfach einen leeren Blick. Und du denkst du so, keiner sieht irgendwie glücklich aus und dann irgendwie so geschafft, fertig. Und ja, irgendwie geil. Also, es war schon irgendwie ein krasser
ja, war ein
Moment.
ganz witziges Bild. Van Riel sah auf jeden Fall auch echt richtig leer aus.
Ja.
Ja, der hat ja auch noch Food Poisoning in der Woche vor dem Rennen,
Ja,
ne?
das ist halt
Also das
schon
muss er schon
hart.
auch immer noch sehen. Ich habe mir schon zwischendurch gedacht, ob der überhaupt startet, weil jetzt noch diesen Doppel da mit Singapur und also so Kurzdistanz, da würde ich dann wieder sagen, wäre es leichter mit einer Lebensmittelvergiftung, weil dann kannst du die Kohlenhydratspeicher da so halbwegs vollkriegen für ein, zwei Stunden Rennen. Aber so ein Ironman mit irgendwie zwei Tage in der Rennwoche nichts essen und alles raus, was geht. Also ja, so gut, so voll kann der nicht gewesen sein am Start. Und das war dann sicher hinten raus zäh. Ich glaube, deswegen hat er auch so ein bisschen dosiert. Also gefühlt ist der die ganze Zeit so ein bisschen mit Auge gefahren und gelaufen.
Ja gut, und ich meine, der wollte ja jetzt auch im Endeffekt, war ja schon das Ziel, irgendwie halt die WM-Quali zu holen für Nizza.
Ja.
Und jetzt halt nächste Woche noch Singapur irgendwie halbwegs gut zu überleben, denke ich. Ja. Aber andererseits, dass er jetzt da so richtig krass insgesamt gespart hat, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
Also ja, so sah der aus, kann man dann natürlich mit der Vorgeschichte auch nicht sagen, weil da ist ja auch ein Grund dann dahinter. Aber ich glaube auch, also ich meine, der Detlef ist halt auch brutalst. Also ich glaube, gerade auf so einem Kurs ist natürlich auch absolute Watt-Power entscheidend. Mhm. Also ich meine, da geht es ja nicht groß hoch und runter, da kann es richtig windig sein. Und ich meine, der hat ja auch so schnell da diese 6 Minuten zwischen sich und ihm gelegt. Ich denke, das war eine Attacke. Und dann, wenn du erstmal weg bist, dann zählt halt die absolute Leistung. Und ich glaube, da ist er halt einfach auf so einem Kurs. Ich meine, der macht es ja jetzt auch schon ein paar Jahre, wie 5, 6 Jahre. Also es wäre ja schon krass, wenn da ein Riel kommt und gerade auf sowas dann auch da irgendwie mitmischen kann.
Ja, und wenn du auch Schombi gesehen hast, wie der noch auf dem Rad sitzt, ich denke, da ist auch noch einiges an Wattpotenzial.
Gut, er ist ja auch erst 3 Wochen vorher draufgegangen auf das
Gerät.
Also.
Hat er eine kurze, schnelle Abreise eingelegt aus Namibia?
Hat er dabei gehabt? Hat er ein TT dabei gehabt?
Nee, hat er nicht dabei
gehabt. In Namibia kein TT-Bike gehabt?
Nee.
Ach krass. Aber er hatte das Fahrrad schon oder hat er es danach auch erst bekommen?
Nee, das hat er schon gehabt. Okay. Immerhin. Ja. Aber noch nicht lange.
Also der hat leider keinen Vertrag mehr bekommen von Bianchi. Also falls hier eine Bike-Brand zuhört, die hier noch Athleten sucht, einfach mal PN-Nachricht an Schombi oder mich.
Ja. Ich wollte gerade sagen,
damit wir den ordentlich ausstellen, den
Kerl. Der Vertrag mit Hauptsponsor Schomburg, der ist flexibel, ne? Auf der F-Fläche.
Ja. Nee, ich glaube, generell ist ja schon klar, dass Schombi jetzt nicht mehr 5 Jahre auf der Kurzdistanz bleiben wird. Ich denke, da geht es auch Richtung die längeren Distanzen, auch wenn er wahrscheinlich das ein oder andere WTS dieses Jahr noch mitnehmen wird. Wird sich sicher in den nächsten Jahren dann zeigen, dass er da auf jeden Fall Bock drauf hat. Ja.
Aber macht das sowas mit dir, Henry? Also ich meine, es ist ja jetzt dann schon, ich finde, wenn du so Athleten kennst und die dann da irgendwie so performen, und die hat ja jetzt irgendwie 3, 4 Wochen in Namibia, kriegt man dann mehr Bock da drauf?
Ja, auch an sich, ich würde sagen, an sich schon ein bisschen, ja. Aber also als ich das jetzt gestern gesehen habe, habe ich da jetzt nicht unbedingt Bock drauf bekommen, muss ich ehrlich sagen. Also gut, einerseits weiß ich natürlich auch, dass jetzt gerade eine Langdistanz bei mir wirklich zur Zeit so von meinem Training jetzt noch gar nicht passen würde. Und eher so eine Mitteldistanz oder so würde mich natürlich an sich schon mal irgendwie reizen. Aber auch da glaube ich, dass ich mich da wahrscheinlich aktuell schon noch eher schwer tun würde. So. Aber grundsätzlich reizt mich das schon. Aber ich denke mir halt irgendwie auch, die Kurzdistanz ist halt schon auch so umkämpft. Und wenn du da wirklich gut sein willst oder wenn ich jetzt wirklich gut sein will, und auch Richtung jetzt LA vielleicht, will ich schon irgendwie einfach meinen kompletten Fokus da auf die Kurzdistanz legen. Weil ja, ich glaube, das brauchst du dann auch einfach. Ich glaube, dass man da so zweigleisig fährt oder verschiedene Sachen macht, das können sich halt vielleicht nur so die Allerbesten irgendwie leisten. Und ansonsten wird es schon schwierig.
Ja, wir brauchen deinen Kick für die Mixed Relay in LA. So, nach Liebe habe ich da ein gutes Gefühl.
Gut, ich weiß nicht, ich sag mal so, Tim Hellwig, der kann das schon auch nicht schlecht. Also wer letztes Jahr zum Beispiel Super League Toulouse oder so gesehen hat, der Mann ist gerade auf kurzen Sachen oder hinten raus auch schon echt richtig schnell. Da hoffen wir natürlich, dass der bis dahin auch wieder voll fit und dabei ist. Und dann ja, müssen wir sehen. Aber ich meine, sowieso, ich will hier nichts jinxen oder so, bis LA ist echt noch ein sehr weiter Weg. Da kann auch sehr viel passieren, deswegen, ja, mal sehen.
Aber ich meine, insgesamt spricht ja eigentlich jetzt alles für dich. Also du kannst ja echt entspannt jetzt in die nächsten Jahre gehen. Ich meine, du hast jetzt, damit wir jetzt hier auch tagesaktuell werden, dieses Jahr schon 4. Platz in Abu Dhabi bei der WTS Eröffnungsserie, so Serienrennen hingelegt. Jetzt der Sieg in Liévin und zeigt ja auf jeden Fall, dass eigentlich alles in die richtige Richtung läuft. Und auch im Training und so ist ja mit dem, was geht, sag ich mal, an Aufwand, eigentlich alles auf einem guten Weg. Und du bist stabil beim Laufen, hast keine Verletzung da. Ist eigentlich so die Hauptsache erstmal. Und dann, ich glaube, der Rest kommt ja eh von allein. Also hauptsächlich ja im Training stabil werden, den Umfang da halbwegs halten und vielleicht ausbauen. Und dann wird sicherlich der Olympiastress in ein, zwei Jahren dann von alleine kommen. Und ja, den Rest kann man dann eh nicht beeinflussen. Aber ich glaube, an sich kannst du da richtig positiv auf LA ja blicken.
Ja, denke ich auch. Also ist natürlich auf jeden Fall schon irgendwie das klare Ziel so. Und zurzeit gehen die Sachen schon in die richtige Richtung. Aber ja, alle Leistungssportler oder Sportler generell wissen, dass es auch immer mal schnell mal wieder anders sein kann oder schlechter laufen kann oder vielleicht auch mal wieder irgendeine Verletzung kommt und so. Deswegen, da muss man, denke ich, schon irgendwie locker bleiben. Aber ja, ich denke jetzt im Moment habe ich echt für mich ein ganz gutes System einfach so gefunden, was irgendwie gerade zu funktionieren scheint. Und wenn ich dann da vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stellschraube ein bisschen was ausbauen kann, dann ja, wird es bestimmt ganz gut.
Guter Übergang. Wieso bist du eigentlich nach Freiburg gewechselt? Also ich meine, du bist ja wann, vor einem Jahr gekommen? Nee, ist schon länger her.
Genau,
ne?
Vor einem guten Jahr jetzt.
Vor einem Jahr.
Genau, ja, letztes Jahr im Februar bin ich gekommen, ja.
Nils, du bist ja gegangen, dann war es eigentlich attraktiv, da hinzugehen wieder.
Hab ich gehört gehabt, dass du gehst.
Ja, obwohl der Einzige aus der ersten Generation, Arne Leis, der ist ja noch da. Die anderen verlassen ja so langsam das Schiff.
Der Adler.
Genau. Genau. Nee, aber ich meine, wir haben uns ja nur einmal kurz gesehen, als ich Eis essen war und du trainieren warst.
Ja, stimmt. Ja. Nee, das war tatsächlich so, also ich war vorher in Darmstadt 3 Jahre. Also ich komme ursprünglich da so aus der Nähe von Frankfurt, bin dann nach Darmstadt gezogen, weil ich halt damals ja da mit meinem Trainer, mit dem Benjamin Knoblauch, noch weiter zusammenarbeiten wollte. Und dann damals war noch, oder ist ja immer noch der Mika Not auch in Darmstadt. Und an sich von den Bedingungen ist es auch schon cool vor Ort auf jeden Fall. Und es hat auch echt im ersten Jahr richtig gut funktioniert, in meinem Juniorenjahr noch. Dann hatte ich so 2 ein bisschen schwierigere Jahre, auch mit Verletzungen und so und teilweise gesundheitlich ein bisschen gestruggelt, wo es dann so ein bisschen insgesamt durchwachsener lief. Und da hatte ich halt einfach generell das Gefühl, dass ich irgendwie doch nochmal was verändern will so und irgendwie nochmal was Neues machen wollte. Und ja, ich kannte halt Wolfram schon, ich kannte schon einige von den Jungs, war auch schon mal tatsächlich in meinem ersten Jahr 2000, wo ich mit Triathlon angefangen habe, hier mal eine Woche zum Trainingslager in Pfingstferien. Da habe ich dich tatsächlich auch schon gesehen, aber da kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern.
Wann war das?
2018 war das.
Ah, okay.
Ja. Aber da war ich halt, da habe ich gerade halt erst angefangen. Da war ich mal eine Woche da im FT-Hotel in Pfingsten rum. Und genau, und deswegen, ich wusste auch, dass ich hier die Stadt ganz cool finde, dass hier im Schwarzwald mega geil zum Radfahren ist und so. Und hatte es mir dann nochmal angeschaut und hatte so ein bisschen überlegt, eigentlich zwischen Nürnberg und Freiburg damals. In Nürnberg war ja damals auch noch der Simon aktiv und war der Roland Knoll als Trainer, den ich auch gerne mag. Im Endeffekt habe ich mich dann aber für Freiburg entschieden, weil hier auch nochmal eine bisschen größere Gruppe auch noch an Athleten ist. Also ja, haben jetzt zurzeit schon echt eine ganz, ganz coole Gruppe und gute Stimmung in der im Trainingsalltag so und macht auf jeden Fall schon Bock. Also bis jetzt bin ich echt sehr zufrieden eigentlich, dass ich hier hingegangen bin. Ja.
Ja, beste Entscheidung. Nürnberg kannst du knicken.
Ja, genau.
Hey. Ja, aber so gerne ich es gesehen hätte, dass Henry auch noch kommt und wir hier zusammen trainieren. War bei mir ja sowieso auch schon so ein bisschen alles auf der Kippe gestanden in meinem Herz. Und ich glaube, das wusste ja Henry, oder ja, also man kann ja auch schon sagen, Henry und ich sind ja schon sehr gute Buddies, also passt ja hier sowieso gut her in den Buddy-Talk-Podcast.
Ja.
Aber also er wusste ja schon auch, was bei mir abgeht. Und wie er gesagt hat, in Freiburg ist einfach, glaube ich, auch in der Dichte die bessere Gruppe.
Ja.
Und hier in Nürnberg orientieren sich gerade schon auch die Jungs, die da sind, so ein bisschen auf die mittleren Distanzen. Also Mitteldistanz, auf die längeren Distanzen sozusagen.
Ja, wir haben natürlich den besten Teil der Freiburger Gruppe, wohnt hier natürlich in Littenweiler, im Littenweiler Weltklasse-Squad. Wir haben immer so eine kleine Konkurrenz zwischen Littenweiler und Haslach, der Haslach Running Club. Aber die Jungs haben nicht viel drauf.
Maurice und Nico sind dann raus, oder was?
Ja, die sind nochmal separat. Okay. Aber ich meine, Maurice ist natürlich eh der Meister, der Chef.
Der Papa. Gut.
Der
wollte eigentlich. Bei Maurice passt der Papa eigentlich nicht so.
Ja, Maurice wollte ja eigentlich auch Südafrika starten. Hat jetzt aber leider dann nicht geklappt. Jetzt hat man ihn auch im Training nicht mehr so viel gesehen, aber mal gucken, wo er dieses Jahr nochmal angreift. Aber mit Maurice ist es auf jeden Fall auch geil, da ist die Stimmung im Training immer gut. Und
obwohl er ausgiebige Heatprep in St. Moritz gemacht hat.
Ja, genau. Ich weiß auch nicht genau, was da alles
ist. War der nicht in St. Moritz wegen dem Hot Tub und den guten Getränken?
Ja, ich weiß es nicht genau. Aber Maurice auf jeden Fall super Typ. Macht super Stimmung. Und ich hoffe auch mal, dass er dieses Jahr nochmal ein paar versöhnliche Abschlussrennen findet. Wäre auf jeden Fall schön.
Ja. Nee. Ey, ich finde, jetzt, wo du es gerade noch so erzählst, so jetzt auch so morgens Haslach schwimmen und so. Ich meine, ich habe es ja auch 10 Jahre gemacht. Es war schon auch immer cool. Und Maurice war ja eigentlich auch. Der war ja vor mir noch da.
Ja. Ja, es ist schon cool. Jetzt ein paar mehr Mädels in der Gruppe wären noch ganz gut. Da ist halt bei uns nicht so viel los. Also wir sind eine ziemlich jungsdominante Gruppe zurzeit. Aber
wenn du weiter so Hände auf Podien schüttelst, dann kommen da sicher
raus. Ich kann sagen, hier den Olympic Champions ein bisschen Bier spritzen und so.
Oh, schon. Chase McQueen, da glaube ich, schläft nicht so ruhig.
Ja, hier wurden auch schon die ganzen Jokes gemacht. Jetzt in London am Wochenende kann er ja wieder zurückschlagen. Nee, genau. Aber ja, zurzeit, ja, gut, die Gruppe ist jetzt schon noch relativ voll, aber ein paar Mädels könnten wir schon noch gebrauchen, denke ich gerade. Jetzt die Annabelle ist noch neu da, Knoll. Wäre schon ganz gut. Aber ansonsten sind wir alle hier, denke ich, schon gerade relativ happy. Und haben hier, denke ich, eine ganz gute Mischung so einfach. Ja.
Sounds good. Dann noch. Ich würde sagen, dann noch kleiner Ausblick so für die unmittelbare nächste Zeit oder dieses Jahr. Was sind so die Highlights oder auf was freust du dich vor allem besonders? Weil ich finde, der Kurzdistanzkalender, der ist ja schon immer sehr, ja, ist ein bisschen anders als bei den längeren Distanzen, wo man sich so ein bisschen seine Rennen frei suchen kann. Ist bei der Kurzdistanz eigentlich relativ klar, okay, wenn du die Top-Rennen starten willst, dann ist das die WTS-Serie und so einzelne coole Rennen gibt es ja eigentlich leider nicht. Deswegen muss man sich, ja, hat man gar nicht so viel Auswahl, was man jetzt so startet und was nicht. Aber was sind so deine Highlights? Worauf legst du besonders viel Wert oder worauf freust du dich am meisten? Welche Races?
Ja, also erstmal kurzfristig starte ich jetzt am Wochenende, am Samstag noch in London beim Super Try E-World Championship. Da freue ich mich jetzt nicht so mega krass drauf, aber
es ist einfach nur kotzhart. Also.
Ja, es ist sehr hart und ich finde das Format auch jetzt nicht so mega geil, muss ich sagen.
Muss man da nicht. Oh, ich erinnere mich an letztes Jahr, da lagen Henry und ich nach der Vorrunde und im Bett und mir war einfach nur schlecht. Also ich glaube, 2 Stunden lang.
Obwohl, trifft es nicht immer einen, wo das Laufband nicht funktioniert?
Ja, das ist halt auch, das kommt dazu, dass es teilweise echt unfair ist mit den Laufbändern. Mal gucken, wie es dieses Jahr ist, ob sie vielleicht neue haben oder es immer noch genau das Gleiche ist. So. Muss man mal sehen. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ansonsten, ja, dieses Jahr will ich halt schon einfach möglichst so die WTCS-Saison mitnehmen. Da bin ich jetzt schon auch ziemlich heiß drauf. Also jetzt dann Mitte Mai ist dann Yokohama, 2 Wochen danach dann in Sardinien, in Alghero das Rennen. Und dann natürlich so das Highlight-Rennen wird dann schon erstmal für mich eben wieder Hamburg im Juli. Wo dann auch wieder noch die Staffel-WM ist. Das wäre natürlich schon cool, da dieses Jahr beim Heimrennen möglichst gut performen zu können. So. Und ja, ansonsten Karlsbad freue ich mich auf jeden Fall auch richtig drauf. Bin ich zwar noch nie gestartet, aber ist halt echt ein cooler Radkurs. der mal recht spannend wird, weil es halt schon ordentlich hoch und runter geht so. Ja, und ich denke, das sind eigentlich schon so die Hauptdinge. Also, ja, deutscher Meister würde ich auch nochmal ganz gerne werden. Oder das heißt auch nochmal, also ja, aber ich war jetzt immerhin zweimal Dritter, einmal Zweiter letztes Jahr. Das wäre ja ganz, ganz schön. Aber ja, ich denke mal so, der Hauptfokus oder wo ich mich jetzt so am meisten drauf freue, ist dann schon Hamburg, würde ich sagen.
Ist eigentlich Supertree noch so ein Ding? Also, dass es so gefühlt hat, ja, dass es ein bisschen an Stellenwert verloren? So vor 2-3 Jahren war das so auch wie so ein Hype-Ding, wo jeder Bock drauf hatte. Es war das ganze Jahr über, war das irgendwie Thema.
Ja, ich würde auch sagen, dass es ein bisschen verloren hat. Ich meine, letztes Jahr nach Olympia war ja nochmal eine komplette Saison mit 4 oder 5 Rennen. Aber da hat man dann halt auch schon gemerkt, es ist halt einfach mit den Terminen teilweise schwierig, die Sachen alle zu kombinieren. Und dass dann, glaube ich, auch manche Athleten irgendwann ein bisschen müde davon waren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es dieses Jahr aussieht, aber ich glaube schon, dass es geplant ist, dass wieder Rennen kommen noch im Sommer oder hinten raus in der Saison. Ja, müsste man natürlich auch mal schauen, ob sich da vielleicht eine Möglichkeit auftun würde, wenn es stattfindet, hätte ich natürlich an sich auch Bock drauf. Aber es ist halt schon immer schwierig mit dem Wettkampfkalender, der sowieso dann doch relativ voll ist, da noch so verschiedene Sachen reinzubekommen. Aber ja, an sich hätte ich schon auch mal Bock drauf, auf jeden Fall. Aber ja, ist, denke ich, schon von der Aufmerksamkeit und so ein bisschen weniger geworden als vielleicht noch vor 2-3 Jahren. Ja.
Ja, es ist an sich, glaube ich, einfach so ein bisschen Racecation, oder? Also so Urlaub zusammen mit ein paar Rennen und irgendwie sind immer die gleichen Jungs und Mädels von der Kurzdistanz. Und wie du sagst, der Rennkalender ist so voll und deswegen sind halt meistens auch dort nur die richtig, richtig Guten, die genug Punkte haben und national auch keinen Druck haben, irgendwelche Punkte und zu holen.
Das Ding ist halt auch, die wollen ja immer, dass du alle Rennen halt auch machst, also von der Super League dann.
Ja. Und zum Beispiel unsere deutschen Mädels haben ja zum Beispiel das Problem, wenn die 2-3 Rennen auslassen, dann rutschen die im nationalen Ranking auf Platz 6 oder 7 nach hinten und können dann auf einmal das WTS nicht mehr starten, das nächste. Also da muss man gerade wirklich sagen, die Girls sind mega gut, aber haben auch gleichzeitig das Problem, dass die Startplätze limitiert sind und deswegen können die halt solche Späße dann nicht immer machen, weil da der interne Kampf so hoch ist. Aber ja, ich denke, für dich wäre es vielleicht dieses Jahr, wenn überhaupt, ein guter Zeitpunkt, weil der olympische Zyklus fängt noch nicht an. Das heißt, man kann noch keine Punkte jetzt holen für das Olympic Ranking. Das geht erst dann nächstes Jahr wieder los. Und ja, genau. Nee, erst in 2 Jahren, oder?
Nee, jetzt im
Mai. Nee, nächstes Jahr im Mai.
Und dann 2 Jahre, oder? Losgeht, sag ich immer. Von Mai bis Mai.
Nee. Genau, ja, also Mai 2026 wahrscheinlich, ja, genau.
Ja, genau, stimmt, ja, ist schon nächstes Jahr. Aber ja, man muss sich schon überlegen, so auf welchen Hochzeiten man überall tanzt.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Step by step, ne?
Ja,
genau. Erstmal die WTS, WCTS gut machen und dann alles andere zu Brot. Vielleicht kommt dann auch die PTO mit einer Wildcard, ne? Dann geht's in die andere Richtung.
Ja. Gut, ich glaube, da gibt es noch ein paar andere, die da vorher noch sich anstellen.
Ja.
Aber ja.
Du, wenn man gut ist.
Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt jetzt am Wochenende. Auf den Schaufler zum Beispiel.
Ja.
Hat er jetzt die Wildcard bekommen.
Ja, habe ich auch Bock. Aber jetzt auch nach Südafrika so, muss ich sagen, ey, ich bin voll drin. Aber da mache ich auch 2 Wochen wieder Ruhe, dann immer so irgendwie jedes Wochenende dann vom Fernseher ist auch immer kacke. ja.
Ja. An der Stelle auch für alle, die hier Mika noch erwarten, wir nehmen noch eine Folge auf, keine Angst. Also wir machen diese Woche volles Programm für euch.
Ja, wir passen nicht mehr in Mikas Tagesrhythmus aus Essen und Schlafen.
Ja.
Ja, nee, geil. Nee. Darf ich? Danke, Henry, für deine Zeit.
Sehr gerne. Da haben wir echt einiges hier zugelabert, ey. Und ich hätte auch immer noch Sachen zu erzählen. Über mein Training haben wir zum Beispiel auch noch gar nicht so geredet.
Obwohl, eine Sache noch.
Aber
warst du dir in Levin eigentlich sicher? Also ich habe ja, also Christine, die Physiotherapeutin von der DTU, die ist ja ab und an bei uns auch mal zu Hause, familiär bedingt. Und die kam zum Abendessen und ich habe mich vorher festgelegt, dass du das gewinnst. Ich habe aber auch die Vorläufe nur von den Ergebnislisten gesehen. Und dann war das Rennen. Und ich habe die ersten drei Runden eigentlich immer alles zurückgenommen. Oh, nee, ich glaube, so richtig gut sieht er jetzt auch nicht aus. Ich bin mir nicht so sicher. Und dann gab es doch zwischendurch noch mal so ein Loch. War das der Kolkmann, der attackiert hat?
Naja, ich muss sagen, es war tatsächlich ein bisschen komisch. Ich habe es auch Simon nach dem Halbfinale geschrieben. Also ich habe mich echt beim Laufen nicht so souverän gefühlt. Also selbst im Halbfinale schon. So mit diesem hohen Grundtempo einfach hatte ich echt so ein bisschen meine Probleme. Aber irgendwie konnte ich halt einfach so dann den Schalter in den Sprintmodus umlegen. Und da ging's dann irgendwie wieder.
Ey, das sah so krass aus. Du hast ja wirklich, also wie hier die Leichtathleten, die so genau die letzten 400 Meter attackieren und rausstoppen. Du hast ja genau, als es so in die letzte Runde ging, hast du attackiert. Und der war ja, nach 10 Metern war der 2 Meter hinter dir.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich konnte mir das selber nicht so richtig erklären. Irgendwie, also ich habe es im Halbfinale halt dann schon so ein bisschen gemerkt, da hatte ich auch schon so gefühlt meine Probleme, aber konnte halt da hinten raus richtig gut nochmal mobilisieren so und habe mir dann schon gedacht, okay, ich werde es im Finale halt so machen. Also ich habe es mir schon so überlegt, dass ich halt mit so 200, 250 to go einfach voll antrete. Aber trotzdem fand ich es davor echt schwer überhaupt, sage ich mal einfach dran zu bleiben. Aber ja, irgendwie Kick ging dann irgendwie ganz gut. Das muss ich mir auf jeden Fall so beibehalten, weil das ist wichtig, wenn man die engen Kurzdistanzrennen gut abschließen will.
Ja.
Ja.
Also ich habe mir gemerkt, du warst dir ziemlich sicher und hast gewartet und hast attackiert und dann halt einfach ganz souverän gewonnen.
genau, ja, so war's, absolut.
Ja. Geil.
Ja, die Sieger schreiben die Geschichte, ne? Im Nachhinein genau. Dann.
Das ist jetzt die Baseline und ab jetzt wird die Geschichte nur noch besser. So, jetzt aber gut. Punkt.
Dann würde ich sagen, wir machen Schlussstrich. Ich sage auch nochmal danke, Henry. Es ist natürlich auch nicht, aus meiner Sicht natürlich auch hier immer selten, dass ich den Graf zu Gesicht bekomme. Dass er mal sich meldet. Deswegen, auch gut, wenn so ein offizielles Appointment hier stattfindet, ist dann gut, weil dann muss er erscheinen.
ja, komm. Nee, ich war auf jeden Fall gerne dabei. Hat Spaß gemacht. Gerne auch irgendwann nochmal wieder. Mal gucken. Ich versuche weiter zu performen, dass ihr mich wieder einladet dann.
Ja.
Nee, genau. Und ja, ansonsten alles Gute an alle Zuhörer, die es bis jetzt geschafft haben.
Jo, danke, macht's gut, ciao.